Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wir spielen mit dem Feuer gleich am Anfang dieser Sendung und hören zwei Philosophen zu, die über das Feuer und glühende Kohlen sprechen. Bei der Phil Cologne trafen der Philosoph Peter Sloterdijk und Robert Habeck aufeinander. Habeck, selbst promovierter Philosoph und ein Klimaschutzminister, der quasi auf den glühenden Kohlen sitzt, die er wieder angezündet hat. Über fossile Ressourcen, deren Ausbeutung und die Folgen wurde philosophiert. Wir berichten gleich. Außerdem geht es um den Fotografen Trevor Paglen. Der zeigt Dinge, die es eigentlich gar nicht geben darf. Geheime Foltergefängnisse der USA zum Beispiel. Und wir sprechen über Pasolinis Skandalfilm Theorema. Der ist jetzt auf der Opernbühne zu sehen an der Deutschen Oper Berlin. Dazu begrüßt Sie Mascha Droster am Mikrofon. Herzlich willkommen. Schon seit einigen Jahren rufen Wissenschaftler ein neues Zeitalter aus. Das des Pyrozäns, das Zeitalter des Feuers. Gemeint ist damit nicht das gemütliche Lagerfeuer der Steinzeit, sondern die verheerenden Brände heute, ob in Australien, Spanien, Brandenburg oder wie gerade Kanada. Und wer ist schuld? Olle Prometheus. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst, rief der bei Goethe. Kein Problem bei dem ganzen Rauch, halb Amerika ist dicht, da wird es auch für den Olymp reichen. Die Reue des Prometheus, von der Gabe des Feuers zur globalen Brandstiftung. So heißt ein neues Buch von Sloterdijk, Aufhänger für eine Gesprächsrunde mit Sloterdijk und Robert Habeck beim Philosophiefestival Phil Cologne. Felicitas Böselager war für uns vor Ort.
Würde Prometheus es bereuen, den Menschen das Feuer gebracht zu haben, wenn er sehe, dass die moderne Menschheit, so jedenfalls die These von Peter Sloterdijk, als Kollektiv von Brandstiftern gelten kann? Das ist eine der Fragen, die Sloterdijk und Habeck an diesem Abend auf der Phil Cologne verhandeln. Sloterdijk vergleicht den Umgang mit fossilen Energien mit einer Drogensucht, an der die moderne Menschheit seit der industriellen Revolution erkrankt ist. Seitdem fehle ein natürliches Knappheitsmaß, also die Menge des Holzes, die den Menschen natürlich zur Verfügung steht.
Und ein Zeitalter der energetischen Maßlosigkeit beginnt. Das heißt, sich herausstellt, dass wir jedes Holzscheit nicht nur einmal verbrennen können, sondern dass wir jedes Holzscheit millionenmal wieder verbrennen, indem wir Hölzer aus der Erdvergangenheit in unseren Kulturhaushalt einspeisen. Dann würden wir zapfen Erdgeschichte an.
Und sind in unserer Maßlosigkeit nicht in der Lage, uns von fossilen Brennstoffen, also vom Feuer, zu lösen. Diese These der Abhängigkeit ist Robert Habeck zu pessimistisch. Die Menschheit müsse auf das Feuer nicht verzichten. Schließlich gäbe es andere Energien, die wir nutzen könnten.
Also Prometheus schön und gut, aber wo ist Icarus? Auf zur Sonne. Denn die Strahlung oder Wind, sie ist ja im Grunde Sonnenenergie, die wir im Moment ernten. Also das Feuer ist ja noch immer da, nur nicht in der Erde, sondern oben. Und das sind wir gerade dabei zu ernten. Und das ist doch eigentlich eine ziemlich coole Antwort darauf.
Außerdem warnt Habeck vor dem Rausch des Negativen. Jede Nachrichtensendung, jede politische Rede und jede Zeitung werde so gemacht, dass man ein Schockereignis nach vorne stelle, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Wenn wir immer nur als Reiter der Apokalypse daherkommen, wird es am Ende nicht zu einer dauerhaften Motivation führen. Und das politische Problem ist, wenn wir dauerhaft Veränderung durchsetzen wollen, mehrheitsfähig machen wollen, brauchen wir positive Geschichten. Brauchen wir Geschichten des Gelingens. Muss man stolz darauf sein, Lust dazu haben, mitzumachen.
Habeck geht dabei auch auf die Rolle Deutschlands in der Staatengemeinschaft ein. Er erklärt, dass Deutschland nur dann von den anderen Ländern verlangen könnte, gegen die Klimakrise zu kämpfen, wenn das eigene Land vorangehe. Dabei geht es auch um die Frage, welches System sich besser zum Kampf gegen den Klimawandel eignet. Die freiheitliche, demokratische Gesellschaft in Deutschland etwa oder, so nennt es Sloterdijk, Modernisierungsdiktaturen wie China.
Wir wissen, wir leben in einer Welt, wo nicht mehr ganz klar ist, wen die Hunde beißen. Bisher haben die Hunde meistens den letzten gewissen. Wir sind jetzt in eine neue Ambivalenz hineingeraten, weil wir nicht mehr genau wissen, ob die Hunde mehr auf den ersten oder auf den letzten zugehen.
Überlegt Sloterdijk und denkt an einer anderen Stelle über eine Umverteilung der natürlichen Ressourcen auf der Welt nach. Als Analogie spricht er vom UNESCO-Weltkulturerbe. Da sei etwas wie das Eigentum der Menschheit konzipiert.
Das Weltkulturerbe würde uns, wenn wir es übertragen auf das, was wirklich das Gemeineigentum der Menschheit sein sollte, nach einigen Gedankenschritten zu dem Konzept eines Weltbodenschatzerbes hinführen. Und damit stellt sich dann eine ganz neuartige Frage zwischen den Territorien, den Nationalstaaten und dem Unterschied zwischen Besitz und Eigentum.
So würde eine völlig neue Situation geschaffen. Dafür müsse man aber weit vorausdenken. Habeck widerspricht. Was in diesem Jahr auf der Weltklimakonferenz besprochen werde, sei von Sloterdijks Idee nicht so weit entfernt. Schließlich ginge es darum, dass Staaten an einem Tag X aus der Förderung und Verbrennung von Kohle und Gas aussteigen. Die Länder würden also gewissermaßen enteignet.
Das heißt also, das, was Sie vorgeschlagen haben, Sloterdijk, ist gerade, und das ist super, es passt dazu, es ist aber gerade tatsächlich in der politischen Auf- oder Abarbeitung. Natürlich gehört jetzt trivialerweise dazu, zu sagen, dass die Widerstände immens sind. Das ist ja offensichtlich.
Konzerne verdienten Milliardensummen mit fossilen Energien, ganze Nationen oder Dynastien seien von ihnen abhängig. Während Sloterdijk in langen Zeitachsen, zum Teil in Jahrtausenden, denkt, überprüft Habeck, ganz Politiker, die Ideen des Philosophen auf die konkrete Umsetzung. Sloterdijk hingegen kann es sich, ohne politische Verantwortung, erlauben, radikal zu denken und lange Gedankenschleifen auszuführen. So entsteht an diesem Abend eine interessante Spannung zwischen Philosophie und Politik. Für Habeck ein Glücksfall. Er kann wieder in seiner viel gelobten Paradedisziplin des erklärenden und offen überlegenden Ministers glänzen.
Felicitas Böselager. Ein unerwartetes Ereignis, eine Störung, kann nicht nur den Alltag, sondern gleich ein ganzes System sprengen. Diese Theorie hat Pier Paolo Pasolini in seinem Film Teorema durchdekliniert. Eine reiche Fabrikantenfamilie bricht auseinander, als ein geheimnisvoller Gast auftaucht. Nach und nach verführt der sämtliche Familienmitglieder und nach seinem Verschwinden ist nichts mehr, wie es war. Die Familie zerfällt, die Mitglieder fliehen in Religion, Sex oder gleich ins Irrenhaus. Ein Skandalfilm war das damals, 1968, mit seiner sehr deutlichen Gesellschaftskritik. Aber wie wirkt der Stoff heute? Über 50 Jahre später und in einer anderen Form als Oper nämlich. Der 70-jährige italienische Komponist Giorgio Battistelli hat die Geschichte vertont. Il Teorema di Pasolini hatte gestern an der Deutschen Oper Berlin Premiere. Giorgio Battistelli, Jahrgang 1953, hat unter anderem bei Stockhausen und Maurizio Kagel studiert. Und ich musste gerade kurz an Filmmusik denken, an Psycho zum Beispiel. Das ist natürlich nur ein winziger Ausschnitt. Die ganze Oper Il Teorema di Pasolini hat Julia Spinola für uns gesehen und gehört. Was für Musik hat denn Battistelli komponiert?
Ja, Sie liegen gar nicht so falsch. Also Battistelli hat ein fabelhaftes Handwerk, ein sicheres Gespür für dramatische Wirkungen und hat eben eine ungemein farbige, atmosphärische Musik komponiert, die eigentlich alles zu können scheint. Eben auch filmmusikalische Suspense-Effekte, wie wir sie eben gehört haben. Aber es gibt auch so schwebende Naturstimmungen, melancholische Trauermusiken, Jazziges, dann wieder Choralanklänge. Also er kann eigentlich alles und er hat einen virtuosen Übergang bei den Stimmen zwischen Sprechen, Sprechgesang und einem wirklich ganz artifiziellen Operngesang. Es ist eine Musik, die den Zuhörer direkt anspringt, die auch nicht wehtut. Und das Orchester der Deutschen Oper läuft unter der Leitung von Daniel Cohen zu großer Form auf. Mhm. Und auch die Sänger sind also ausnahmslos Glanzleistungen an diesem Abend zu hören.
Sprechen wir nochmal über den Stoff von 1968. Da entstand der Film von Pasolini. Wie viel Sprengkraft hat der heute noch?
Ja, also es ist ja eine allegorische Vision vom Ende der ihm verhassten Bourgeoisie, die Pasolini da gestaltet, gespickt mit religiösen Motiven, surrealen Bildern, Anspielungen. Der Roman ist sogar noch experimenteller, an den sich Battistelli hauptsächlich hält, wie er sagt, in seiner Form, nämlich durch Textmontagen ganz unterschiedlicher sprachlicher Stile. Und Themen sind eben der Untergang des Bürgertums, die künstlerische, gesellschaftliche, sexuelle Revolution. Und die gesellschaftlichen Probleme, die er im Blick hatte, sind ja beileibe nicht überwunden. Die haben ja nur das Gesicht gewandelt sozusagen. Mhm. Denn ein umfassender Hyperkapitalismus, Selbstentfremdung, sexuelle Unfreiheit, Sinnverlust. Also das ist alles aktuell, aber auf der Bühne wirkt es trotzdem ein klein bisschen retro.
Mhm. Und ist das jetzt eine Umsetzung 1:1 von Roman, von Film zur Oper?
1:1 nicht. Also er hält sich mehr an den Roman. Er hat aber die zwei Teile beibehalten. Also der erste zeigt die Ankunft des Gastes, der dann die Familienmitglieder verführt und wieder abreißt. Und da werden die Figuren bis auf den Gast und den ihn ankündigenden Boten jeweils von einem Schauspieler und von einem Sänger dargestellt. Die sind also nicht identisch mit sich, nicht bei sich und reden in der dritten Person voneinander, von sich selbst auch. Und das wird dann im zweiten Teil aufgehoben, wenn gezeigt wird, wie die Figuren zwar eben zu ihren eigenen Gefühlen vorgedrungen sind, aber sich jetzt quasi selbst zerstören.
Inszeniert hat das Ganze das britisch-irische Kollektiv Dead Center, ein gruseliger Name. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, also sie erfinden eine Rahmenhandlung. Die ganze Geschichte wird, und das finde ich etwas wohlfeil, als verhaltenspsychologisches Experiment gerahmt. Damit stiehlt man sich natürlich aus der Last, das irgendwie deuten zu müssen. Vorne agieren also am Anfang die in weißen Laboranzügen die Sänger, während die Schauspieler in so einer Art so Setzkasten, Puppenstube hinten in den verschiedenen Zimmern agieren. Diese Bilder da, die die Schauspieler spielen, sind sehr nah am Film. Und im zweiten Teil löst sich dann diese Laboranordnung auf. Da gibt es aber auch wieder Filmzitate, wie eben die dann über einem Hausdach schwebende das Hausmädchen Emilia, die in religiösen Wahn sich flüchtet. Ja, es ist alles wahnsinnig mit viel Video, sehr suggestiv gemacht. Das kam auch unglaublich gut an bei dem sehr jungen, überraschend jungen Publikum in der Deutschen Oper. Aber also für meinen Geschmack bleiben diese Bilder letztlich, so toll sie im Moment sind, ein bisschen eindimensional und plakativ. Übrigens auch wahnsinnig brüde verglichen mit dem Film. Und von der Sprengkraft eines Pasolini bleibt dann irgendwie eben doch nicht mehr so viel übrig.
Und ja. Nicht so ganz überzeugt. Unsere Kritikerin Julia Spinola war in Theorema di Pasolini an der Deutschen Oper Berlin. Die nächsten Vorstellungen sind am 16. und 21. Juni. Vielen Dank.
Gerne.
Seit über 30 Jahren gibt es das Theater Rambazamba in Berlin. Und dass die Schauspieler anders seien, das sei ihre Qualität im Zeitalter der Nivellierungen, sagte Heiner Müller. Anders, das heißt körperlich oder geistig behindert, aber nicht weniger ausdruckswütig als andere Schauspieler auch. Inklusives Theater heißt hier auch keine Angst vor großen Stoffen. Ganz aktuell ein Sportstück von Elfriede Jelinek. Michael Lages hat es gesehen.
Achtung, Content- oder Triggerwarnung. Zu Beginn tobt die Tennisball-Wurfmaschine und die Boris Beckers auf der Bühne pfeffern die Kugeln ins Publikum. Aber die sind natürlich nicht echt, sondern aus leichtestem Kunststoff und so gerät der Überfall zur Eröffnung zwar überraschend, verletzt aber niemanden. Die Stimmung ist jedenfalls gesetzt, Sport ist Spaß und Spektakel, kann aber auch ziemlich auf die Nerven gehen.
Der Sinn des Sports ist, dass es den Menschen nichts ausmacht, sterben zu müssen, weil sie ja ohnehin für den raschen Verzehr erzeugt scheinen.
Es hat keinen Sinn, Jungs. Lasst es sein. Kommt runter. Tod, wo bist du?
Elfriede Jelineks legendärer Sportstücktext war und blieb ein Steinbruch des Nachdenkens über die sozialen, gesellschaftlichen, aber auch historisch-politischen Kräfte, die im Sport womöglich schärfer fokussiert werden als irgendwo sonst, ganz zu schweigen von den Rollen, die gerade im Sport den Geschlechtern zugemessen werden.
Ich bin ja auch auf meine Weise eine Heldin. Wir Mütter sind entweder stille Heldinnen oder laute Heldinnen.
Jelineks Sprech- und Denkfantasien folgten auch vor einem Vierteljahrhundert und im Sportstück schon der Strategie der Unvorhersehbarkeit. Aber ein bisschen dramaturgische Ordnung herrscht halt auch. Zunächst stehen hier Sport und Familie im Zentrum. Riten wie in der Antike klingen mit, auch in den Kostümen. Und die Geschichte der kriegerischen Penthesilea wie der Amazonen ist zu erahnen, die sich ja die Brust abnehmen ließen, um den Bogen besser spannen zu können für die tödlichen Pfeile. Dann kommt Leni Riefenstahl ins Spiel. Karl Diem, der Obersportler zu Zeiten des deutschen Nationalsozialismus, erbittet sich von ihr den Film, der zur Legende wird. und die Olympischen Spiele des Jahres 1936 zeigt. Im Finale dann strebt die Berliner Neudeutung sogar ein wenig über Jelinek hinaus und zeigt den immerzu und immer weiter optimierten Körper fast schon in Auflösung, maschinell und mechanisiert in der Virtualität der Gegenwart.
So sind wir geworden, nachdem wir den Zerfall unserer eigenen Menschenmasse erleben mussten.
Zum Rambazamba-Team gehört schon seit geraumer Zeit als Stammgast Bernd Freitag. Und schon damals, vor 25 Jahren, als Chorleiter an der Seite von Einar Schläf. Fürs Sportstück Jetzt hat er große Passagen arrangiert und einstudiert mit 5 jungen Schauspielerinnen ganz in Weiß. Sie übernehmen den rhythmischen, fast maschinellen Part im Jelinek-Text. Und so entlasten sie deutlich die 3 Schauspieler und 2 Schauspielerinnen aus dem Rambazamba-Team. Die Männer können sich nun ganz auf den mal eher ruppigen, mal feinen, auch parodistischen Umgang mit Traum und Trauma in Jelineks Sportlerfantasien konzentrieren. Die beiden jungen Frauen markieren demgegenüber sehr energisch die weiblichen Gegenbilder, Antikörper sozusagen zum tendenziell monströsen Gehabe der Kerle.
Wir Frauen spielen unser eigenes Spiel. Wir machen unser Ding. Weil wir kein Ding haben, wir sind schon voll versorgt. Danke!
Klar, dass die jungen Regietalente der Ernst-Busch-Schule speziell diesen Dauerkonflikt im Jelinek-Text deutlich schärfen und zuspitzen. Jakob Höhnes Bühne zaubert in den kleinen Raum derweil ein groß und prächtig wirkendes Portal. Viel Musik und reichlich Soundschnipsel kommen zum Einsatz. Und für die Videos auf der Rückwand ist auch die Live-Kamera wieder dabei, die das Spiel erstaunlicherweise von oben zeigt. Vor allem aber sitzen wir normallos, staunend und auch ein bisschen sprachlos vor der entspannten Selbstverständlichkeit, mit der das Rambazamba-Theater diese wirklich starken Stoffe bewältigt. Im 30. Jahr des Bestehens sind hier Energien am Werk, die anderswo oft nicht mehr zu spüren sind.
Sagt Michael Lages. Wir sind ein bisschen Berlin-lastig in dieser Sendung. Auch die folgende Ausstellung läuft in Berlin, aber was da zu sehen ist, betrifft die ganze Welt. Im neuen Berliner Kunstverein werden Werke von Trevor Paglen gezeigt. Der gehört zur seltenen Gattung des Investigativkünstlers. Er beschäftigt sich mit Militär und Geheimdiensten, mit Dingen, die die Öffentlichkeit nicht sehen soll, wie zum Beispiel Foltergefängnisse, Spionagesatelliten, Abhöranlagen. Und die sucht, findet und fotografiert. Paglen. In Berlin werden jetzt die jüngsten Arbeiten gezeigt, bei denen es auch um die in Zeiten von KI viel diskutierte Frage geht, was können wir überhaupt noch glauben? Hide the real, show the false, heißt die Show. Die Wahrheit verbergen, das Falsche zeigen. Carsten Probst hat die Show in Berlin gesehen. Ist das tatsächlich Kunst oder ist das investigative Recherche?
Es ist wohl beides, auch mit so einem aufklärerischen Anspruch, Frau Drost, aber es sind allesamt auch Arbeiten, die die Betrachtenden wirklich so in eine gewisse Verunsicherung stürzen, was man jetzt tatsächlich glauben soll und was vielleicht nur fake ist. An der Decke hängt ein seltsames, verspiegeltes Objekt, so wie ein Polyeder. Das könnte auch eine abstrakte Skulptur sein. Sie können sich da selbst aus verschiedenen Winkeln im Raum beobachten, wenn Sie darum herumgehen. Also ist es vielleicht ein Spionageobjekt? Ja, tatsächlich. Eigentlich ist es so etwas wie ein Modell für ein sogenanntes Palladium-Objekt, die vom US-Militär konzipiert wurden, um den Luftraum zu überwachen, Radare, Sensoren abzulenken, elektronische Signale anderer feindlicher Hardware aufzufangen. Also dazu kommen dann auch so liebevoll aufbereitete Materialien aus den 1950er bis 70er Jahren zur psychologischen Kriegsführung oder eine Fotoserie zu unbekannten Objekten im Weltraum, die mit Hilfe spezieller Infrarotkameras eingefangen werden, zu denen man aber nichts weiß. Man kann sie sich nicht erklären. Man sieht sie nur. Und in einem überlebensgroß projizierten Video sehen Sie das Gesicht von Richard Doty. Es ist ein ehemaliger Offizier der Spionageabwehr der US Air Force, der in bestimmten Communities in den USA auch sehr bekannt dafür ist, angebliches Geheimwissen der Regierung über UFO-Landungen und Alien-Begegnungen zu verbreiten. Und das muss ich Ihnen sagen, der ist wirklich ein begnadeter Erzähler. Also dieses Video dauert über eine Stunde. Man bleibt wirklich kleben an diesem Video mit seinen kuriosen Geschichten.
Er setzt ja auf dieses Moment von Unsicherheit ja zwischen Fakten und Fiktion. Wenn ich das jetzt höre mit diesen UFOs, macht er sich da auch lustig über sein Publikum?
Nein, lustig macht sich Trevor Paglen eigentlich nicht über sein Publikum, aber alle Arbeiten haben eben zugleich eine fiktive und eine reale Seite. Zum Beispiel sind diese UFO-Sichtungen, von denen Richard Doty so lustig erzählt, eigentlich geheimdienstliche Aktionen zur Desinformation, um dann wieder von anderen geheimen Raumfahrtoperationen der US Army abzulenken. Im Grunde aber dreht Paglen einfach diese traditionelle Erwartung an Kunst und Ästhetik um, dass also im ästhetischen Schein immer so eine Wahrheit zutage tritt. Man schwankt einfach, man greift dann in dieser Ausstellung auch zu den Zetteln mit den Erläuterungen, die dann ausliegen, aber dieses Gefühl, das sie hinterher haben, wenn sie wieder auf die Straße gehen, dieses Matrix-Feeling, sie wandeln auf eine Oberfläche, die die ästhetische Wahrnehmung vielleicht gezaubert hat, aber dahinter ist nichts mehr, was sie über wahr und falsch aufklärt. Also es gibt keine Auflösung und so bleibt eine gewisse Beunruhigung.
Paglen hat sich ja auch immer wieder kritisch mit dem Plattformkapitalismus, mit digitalen Medien auseinandergesetzt. Man sieht auch in seiner Arbeit die Diskussion um KI, um künstliche Intelligenz. Arbeitet er selbst eigentlich mit KI auch?
Ja, seit 2012, sagt er selbst, arbeitet er mit künstlicher Intelligenz, vor allem mit Computer Vision, also das heißt diesen Programmen, bei denen Computer Bilder erkennen und reproduzieren, wo also Bilder nicht mehr durch das menschliche Auge gesehen werden. Er hat vor allem die Trainingsprogramme dieser Bilderkennungssoftware auf ihre politischen, man kann auch sagen rassistischen, sexistischen, diskriminierenden Inhalte überprüft. Und natürlich kann man die auch manipulativ und bedrohlich nennen, je nachdem, wer diese KI denn eben programmiert hat. Aber zugleich findet Paglen eben auch nichts Neues darin. Also er meint, das liegt zutiefst in unserer Wissenskultur begründet, solche Programme zu erfinden. Das geht bis zurück in die Renaissance, meint er. Und tatsächlich finde ich sehr erstaunlich, diese Zeichnungen, die Sie im Inneren der Ausstellung jetzt auch sehen, zu diesen Satelliten und so weiter, das ist sehr eng an Leonardo und Dürer, wie die zeichnerisch sozusagen das Unbekannte der Welt sich versucht haben zu erarbeiten.
Danke, Carsten Probst, über Hide the Real, Show the False im neuen Berliner Kunstverein. Lobbyverbände fordern gern mal neue Schulfächer, Ernährung, Wirtschaft, Medienkompetenz, Glück. Sogar alles wurde schon mal gefordert. Da ist die Filmwirtschaft geradezu bescheiden. Ein Fach Filmkunde hat sie meines Wissens noch nicht gefordert. Aber die Branche beschäftigt sich natürlich mit der Frage, wie man Kinder und Jugendliche weg vom Computerspiel hin ins Kino bringt. Ausgiebig diskutiert wurde diese Frage gerade beim Kongress Vision Kino 23 oder Vision Kino 23 und Christian Berndt war dabei.
Filmbildung, so heißt es in einem Workshop zur frühkindlichen Filmbildung, sollte bereits bei Kindern im Vorschulalter beginnen, weil die Imaginationskraft des Kinos auf sie besonders wirke.
For children it's more natural also to paint about it or make start dancing. So that is actually the way.
Die Workshopleiterin erklärt, dass Kinder, wenn sie Filme sehen, das Gesehene gern nachmalen oder dazu tanzen. Filme würden ihre Imagination sinnlich anregen. Das gelte auch für Experimental- oder Stummfilme. Die Digitalisierung wird bei der Filmbildung, das kann man oft hören, als große Chance gesehen. In einem der Praxislabore stellen Schülerinnen aus Hamburg interaktive digitale Lernbausteine für Schulen vor, die sie zum animierten Kinofilm »Wo ist Anne Frank?« erarbeitet haben.
Man guckt Szenen aus dem Film und dann muss man die zum Beispiel interpretieren oder beschreiben, was man sieht, was die für eine Bedeutung haben.
Und teilweise hat man sich nochmal ein kleines Video angeguckt und hat dann dazu Sachen bearbeitet. Zum Beispiel, man musste was Kurzes schreiben oder was ankreuzen. Teilweise gab es zum Beispiel auch Fotos, die man dann hin und her schieben musste.
Dass man sich einfach mit dem Film beschäftigt und damit man versteht, wieso, weshalb, warum das im Film jetzt so gelöst wurde und versteht ein bisschen, wie es Anne Frank damals ging.
Auch zu sehen auf dem Kongress sind VR, also virtuelle Realität-Installationen, die für Schüler gemacht sind.
Ich glaube, dass die VR die Möglichkeit bietet, dass man wirklich in eine Welt reist, dass man das auch körperlich erlebt. Das ist vielleicht der Unterschied zum reinen Sehen eines Filmes im Kino. Ich finde, das ist eine tolle Ergänzung.
Und keinesfalls eine Konkurrenz zum Kino, meint die Dokumentarfilmerin Susanne Kim. Sie hat gemeinsam mit Kindern die VR-Experience »Meine Wunderkammern« entwickelt, in denen die Kinder ihre eigenen Erfahrungswelten präsentieren. Wisdom zum Beispiel wurde in der Schule wegen seiner Hautfarbe gemobbt.
Ich bin Wisdom, ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern kommen aus Kamerun. Das ist ein Land, das in Afrika liegt. Und ich würde da auch mal gern hin, weil ich wissen will, wo meine Eltern herkommen.
In der VR-Experience fährt Wisdom mit dem Zuschauer auf einem Floß durch eine nach seinen Ideen animierte Fantasielandschaft und es wirkt unglaublich lebensecht, wie der Junge direkt neben einem steht und einen anlächelt, als wäre er wirklich dabei. Man kann sich vorstellen, wie faszinierend das Szenario auf Kinder wirkt. Ein anderes Thema des Kongresses ist, wie man Kinder auch aus bildungsfernen Milieus fürs Kino begeistern kann. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist das Kino über Land aus Dresden. Der Verein, so Projektkoordinatorin Dani Barsch, lässt Kurzfilmfestivals kuratieren von
jungen Leuten vor allen Dingen, die meistens aus benachteiligten Zusammenhängen kommen, also pekuniär oder sozial oder eben aus migrantischen Zusammenhängen. Und das Projekt war in der Hinsicht auch interessant. Es waren 12 Jugendliche, die aus dem Suchtmilieu kamen.
Der Jüngste aus dieser Gruppe war 14 Jahre alt und gerade er erwies sich beim letzten Kurzfilmfestival als echtes Organisationstalent. Auffällig ist auf dem Vision Kinokongress, wie sehr die Digitalisierung als Gewinn gesehen wird. Hervorgehoben werden zum Beispiel die Möglichkeiten des Smartphones für die praktische Filmbildung, etwa beim Erstellen von Kurzfilmen. Das Thema Streaming, das während der Pandemiejahre als größte Gefahr fürs Kino diskutiert wurde, kommt im Prinzip nicht vor. Dass es trotzdem noch ein Problem fürs Kino ist, merkt man ausgerechnet bei den filmbegeisterten Schülerinnen des Anne-Frank-Filmprojektes.
Also wenn man zum Beispiel jetzt einen Film hat, den man wirklich gerne gucken möchte, dann gehe ich schon manchmal dann auch ins Kino. Aber meistens warte ich dann, bis ich die Filme dann zu Hause gucken kann.
Den häuslichen Bildschirm gegen die Leinwand auszutauschen, bleibt vielleicht die große Herausforderung für die Filmbildung.
Christian Berndt über den Kongress Vision Kino 23. Für die Kulturdenkmäler in Deutschland gibt es Geld. Dazu jetzt mehr in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, 6 Millionen Euro will der Bund für ihre Sanierung in diesem Jahr bereitstellen. Profitieren sollen etwa die Stadtkirche im sächsischen Pirna, das Schmelzzimmer im Neuen Palais in Arnstadt in Thüringen oder die historische Stadtbibliothek im bayerischen Bad Windsheim. Um Bundesmittel ging es gestern Abend auch in der ZDF-Show von Jan Böhmermann. Deutschlands Chefpolemiker hat sich da nämlich ausführlich mit den Geschäftspraktiken von Eventim beschäftigt, also einem Veranstalter und Ticketvermarkter, der vor allem durch hohe Gebühren beim Ticketverkauf Gewinne macht. Zwischendurch hat Eventim aber auch beim Staat gut abkassiert, so Böhmermann.
272 Millionen Euro Corona-Hilfe für Eventim. Wir haben zusammen mit Deutschlandfunk Kultur mal nachgezählt. Davon kamen über 15 Millionen Euro von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
An der Recherche beteiligt war Fabian Dietrich. Und der sagte heute in Deutschlandfunk Kultur:
Also mich hat sehr erstaunt, dass diese Firma Eventim nicht ausgeschlossen wurde aus den Neustadt-Kulturprogrammen. In anderen Bereichen, zum Beispiel in der Literatur, war es eben so, dass die ganzen großen Verlage, riesengroßen Verlage, zum Teil bewusst rausgenommen wurden aus der Kulturförderung, weil man sagte, die sind eh zu groß, ne?
Aber in der Musik ist das eben nicht passiert, so Fabian Dietrich, was zu einer erheblichen Gewinnsteigerung bei Eventim geführt hat. Der auf Wachstum ausgerichtete Kapitalismus, er gehörte auch zur Gesellschaftstheorie von Alain Touraine und seiner, wie er sie nannte, postindustriellen Gesellschaft. Wie heute bekannt wurde, ist der französische Soziologe im Alter von 97 Jahren gestorben. In den 1970er Jahren machte er sich einen Namen als Erforscher der sogenannten neuen sozialen Bewegungen, wie denen von Studenten, Umweltschützern und Feministinnen. Später beschäftigte er sich aber auch mit der Solidarność-Bewegung in Polen. Rund 20 Bücher hat Touraine verfasst. 2010 bekam er den renommierten Prinz von Asturien-Preis. Auch die Kabarettistin Maria Peschek ist tot. In den 1980er Jahren erfand sie ihre Bühnenfigur, die derbe, schadenfrohe Ratschkattel Paula Pirschl.
Das freut mich, dass ich damals schon die richtigen Nasen dafür gehabt habe. Das kostet nicht auch die einfache Leute, die ihre Kinder für ihre Schulen schicken und gerade die Mädels Chancengleichheit und so nicht.
Ja, Pescheks Ratschkattel gilt als die erste Frau im Genre des Typenkabaretts. Aber auch in TV-Serien wie Der Bulle von Tölz spielte Maria Peschek mit. Jetzt ist sie im Alter von 69 Jahren gestorben. Und noch das Berliner Architekturbüro Bruno Fioretti-Marques ist mit der Neukonzeption des Goethe-Nationalmuseums in Weimar beauftragt worden. Geplant ist eine denkmalgerechte Instandsetzung und eine museale Neukonzeption des Gebäudeensembles, zu dem etwa auch Goethes Wohnhaus gehört, so die Klassikstiftung Weimar. Das Land Thüringen fördert die Sanierung zunächst mit 2,3 Millionen Euro. Soweit die Kulturmeldungen.
Vielen Dank, Nicole Strecker. Die Debatte um den Asylkompromiss in der EU geht weiter. Mehr Informationen dazu gleich nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk in den Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost.